Sportfreunde, aufgepasst. Es ist Montag, der 4.5. und wir schauen diese Woche auf die Tischtennis-Team-WM, schauen auf Tennis in Madrid, schließen den Wintersport erstmal ab und werfen dann einen Blick auf das, was diese Woche noch so passiert, und das heute wieder wie gewohnt mit Jens Bieler-Lobs. Jens, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, Konsti.
Wir nehmen sehr früh Montagmorgens auf, es steht diese Woche viel an und wir müssen ein bisschen schauen, was letzte Woche so passiert ist. Ich würde einfach mal direkt anfangen mit Tischtennis-Team-WM. Wir haben viel berichtet über Sabine Winter, über den Anti-Top-Belag, über all das, was da im Moment so ein bisschen rund um diese Team-WM eben rumschwirrt. Für mich ein bisschen so vom Gefühl her ein bisschen viel Fokus auf eine Athletin vor so einer Team-WM, in der es ja darum geht, dass Teams am Start sind und eben nicht die Einzelspiele entscheidend sind. Und hier ist die Gruppenphase abgeschlossen. Es geht jetzt in die K.O.-Runden. Die Gruppenphase war quasi für die beiden deutschen Teams nur so eine Platzierungsrunde. Es ging da gar nicht darum, ob jemand weiterkommt oder nicht. Und die Frauen starten mit 2 Siegen gegen Frankreich und England und einer Niederlage gegen Japan. Die Männer wiederum nur mit 1 Sieg gegen Japan und eben 2 Niederlagen gegen Frankreich und Chinese Taipei. Jens, was ist deine Einschätzung zu der ersten Woche, sagen wir mal, beim Tischtennis-Team-WM?
Genau, ist ja ein neues Format. Das heißt, es geht nicht direkt in die K.O.-Phase oder in einer Gruppe, wo man sich qualifizieren muss für die K.O.-Phase, sondern ja erstmal die Top-Nationen der Welt haben sich irgendwie ausgespielt, eine Setzliste ausgespielt. Mhm. Deswegen, ich glaube, der Fokus liegt jetzt auf der Runde der letzten 32, aber beide Mannschaften, Männer wie Frauen, haben gezeigt, dass sie was erreichen können und auch wollen. Die Männer mit einem großen Sieg gegen Japan ins Turnier gestartet. Also ja auch keine schlechte Nation, sondern eher eine Top-Nation. Also das heißt, da geht was. Dank Q, Patrick Franziska und Benedikt Duda haben da eigentlich die Spiele bestritten. Und die Frauen haben die Französinnen geschlagen, auch nicht verkehrt. Dann gegen Japan natürlich auch eine Top-Nation federn gelassen. Aber ich glaube, sie sind jetzt gut eingespielt sind ready to go für die K.O.-Phase, die jetzt heute am Montag beginnt. Für die Frauen, morgen für die Männer am Dienstag.
Genau, die Frauen müssen heute um 19.30 Uhr gegen Malaysia ran und die Männer starten dann morgen um 19.30 Uhr, gleiche Uhrzeit, gegen Slowenien. Wir bleiben da
weiter dran. Britische Zeit, 20.30 Uhr deutscher Zeit, beide Teams.
Alles klar, siehst du. Weiterhin, wir verfolgen das natürlich weiterhin und auch all das, was bei Sabine Winter so passiert. Ich hatte gesehen, eine Partie hatte sie gegen Japan mal verloren, aber auch war sonst sehr solide, also hält auch dem ganzen medialen Druck ein wenig stand, der ja durchaus groß ist vor so einem Turnier. Und sie hat ja die Geschichte ist ja krass, könnt ihr auch alles nochmal bei Team Deutschland nachlesen. Den Belag gewechselt, 25, glaube ich, im Laufe des letzten Jahres. Und spielt seitdem quasi nur noch bergauf, so kann man es nicht sagen, aber ihre Leistung geht bergauf, beziehungsweise ihre Ergebnisse, und steht mittlerweile an Rang 9 der Weltrangliste, was wirklich schon krass ist, wenn man auch bedenkt, wo sie herkommt, von Platz 67 der Weltrangliste, verpasste Quali für Paris. Das sah schon alles danach aus, den Belag an den Nagel zu hängen, kann man so sagen. Aber sie hat sie sich
ein wenigstens
eine Seite hat sie an den Nagel gehangen und hat einen mutigen Schritt gemacht, und das wird im Moment super super doll belohnt, und das ist wirklich eine richtig coole Geschichte, die da passiert ist.
Ja, und ich finde ja, ich habe gelesen, bei den Männern, man denkt ja, Maschine gewinnt alles, die haben auch in der Setzrunde schon mal 2 Niederlagen kassiert. Auch gegen Schweden verloren. Also bei den Männern ist da wirklich neben China, ne, die Franzosen sind top mit den Lebrun-Brüdern. Die Schweden sind sehr gut. Also da ist die Weltspitze echt zusammengerückt. Bin gespannt, was da geht. Gespannt bin ich auch nach der Runde der letzten 32. Nehmen wir mal an, unsere beiden Teams gewinnen, warten auf beide Mannschaften, wartet Nordkorea, wo die Aussage ist, ja, das ist nicht ohne. Man kennt sie aber nicht so gut, weil sie eben nicht so viel auf internationalen Turnieren am Start sind. Also auch total spannend. Und wenn man das dann auch noch schafft, dann ist man ja schon im Viertelfinale. Das ist natürlich, dann geht's wirklich zur Sache.
Nächste Woche werdet ihr hören, wie weit es gegangen ist, oder ihr verfolgt es einfach auf den Tischtennis-Kanälen natürlich oder auch bei uns auf der Website, da werden wir immer wieder ein Update schalten.
Ich habe noch einen Fun-Fact, Konsti. Ja. Ich habe gehört, Timo Boll war am Anfang auch zu Besuch in London und hat mal vorbeigeschaut. Und ich dachte schon, der ist hier in Frankfurt, weil wir sitzen ja hier im Büro mit dem Deutschen Tischtennisbund zusammen. Und wer es nicht weiß, aber Timo Boll ist sehr gerne mit einem Wohnmobil unterwegs, immer schon früher zu. Und da stand hier, ich meine, es war sein Wohnmobil, weil das ist relativ groß. Und dann dachte ich schon, er ist zu Besuch. Nein, ich glaube, er hat hier geparkt und ist dann nach London geflogen, von Frankfurt aus.
Ich habe letzte Woche auch einen riesengroßen Wohnwagen bei uns auf dem Parkplatz gesehen und dachte mir schon so, oh, wer parkt denn seinen Riesenteil hier, nimmt so viele Parkplätze weg.
Timo Boll ist.
Aber wenn es Timo Boll ist, dann
ist
es okay.
Er darf das. Und das ist auch immer überragend, weil gab auch schon mal Szenen, wir saßen hier im Betriebsrestaurant und dann kam morgens Timo Boll mit dem Käffchen in der Hand mit Adiletten aus seinem Wohnmobil und hat erstmal schönen guten Morgen gesagt und ist eine Runde im Wald spazieren gegangen. Der ist wirklich der Allerbeste.
Hätten wir das gewusst, hätten wir ihn letzte Woche direkt verhaften können hier fünf, aber vielleicht war er auch schon auf dem Weg nach London. Müssen wir mal gucken, steht der Wagen denn noch?
Jetzt? Nee, der ist weg. Den Parkplatz habe ich genommen heute Morgen.
Schade. Naja gut, wir schreiben ihm mal und fragen mal, ob er diese Woche bei uns da gecampt hat. Wir kommen zum Tennis. Auch das stand diese Woche wieder an. Da wird es jetzt wirklich, geht's in die heißen Phasen vor Paris, vor dann auch später im Jahr auch nochmal London. Und da war im Finale mal wieder keine Chance für Zverev. Wir haben das Duell schon besprochen. Gegen Jannik Sinner fand Zverev keine Lösung. Also muss man sagen, chancenlos gewesen beim ATP in Madrid und Jannik Sinner weiterhin einfach zu gut. Ich glaube, die letzten 8 oder 9 Partien hat Zverev jetzt gegen Sinner verloren. So ist es manchmal. Es gibt, das ist leider das Problem von Zverev, es gibt immer jemanden, der besser ist als er und er kommt nicht vorbei im Moment. Das ist aber, er unterstreicht mal wieder seine gute Leistung. Es steht schon wieder im Finale eines großen Turniers, zieht da auch trotz mancher Hürde, mancher wackeligen Sätze in den Vorrunden immer ein bisschen, zieht das Ding durch, steht wieder im Finale und trotzdem weiterhin starke Leistung.
Ja, ist irgendwie dieselbe Platte wie jede Woche, die wir hier besprechen. Das ist aber auch in Ordnung. Diesmal war es Finale. Sonst die letzten Masters-Turniere hat er ja eigentlich im Halbfinale gegen Sinner schon verloren. Alcaraz ist ja verletzt, hat auch die French Open abgesagt. Deswegen war Zverev, glaube ich, in der Setzliste nicht auf 3, sondern auf 2. Sinner erst im Finale, keine Chance. Alles gut, that's it. Ich glaube, Sinner hat jetzt die letzten 5 Masters in Folge gewonnen. Das hat beginnt im letzten Jahr mit dem letzten und dann die 4. In diesem Jahr hat er alle gewonnen. Das gab es auch noch nie. Er hat einen Rekord aufgestellt. Also ist tough. Lass uns weitergehen. Tennis haben wir abgehakt. Können wir jede Woche erzählen. Mal gucken, was in Paris geht. Dann lass uns da ein bisschen intensiver reinschauen.
Ich will noch kurz das deutsche Ergebnis vollenden. Jan-Lennard Struff und Jannik Hanfmann scheiden in Runde 2 aus. Daniel Altmaier bereits in Runde 1. Und auch die deutschen Doppel scheiden alle in der ersten Runde direkt aus. Also, abgesehen von Zverev, ein wenig ein mageres Ergebnis. Ja. Aber wir schauen mal, was dieses Jahr da noch so passiert. Wir machen außerdem einen Rahmen drum um den Wintersport, die Mixed Double Curlings WM, Curlings, Mixed Doubles, ich war völlig durcheinander. Mixed Doubles Curling WM ist abgeschlossen mit einem 7. Platz für Kim Sutor und Sixten Totzek in ihrer Gruppe. Ich glaube, die beiden können recht zufrieden sein mit ihrer Leistung. Ab und zu habe ich mal ein paar Nachrichten bekommen, wie denn so die Stimmung vor Ort ist. Und ich glaube, die beiden sind ganz zufrieden mit dem, was passiert ist. Am Ende waren sogar nochmal die Playoffs in Reichweite vor den letzten 3 Partien. Hätten dann aber natürlich nochmal eine Sensation schaffen müssen gegen eine der großen Schottland oder Italien. Und haben dann die letzten 3 Spiele verloren. Dann auch nochmal gegen Ungarn unglücklich. Und ist dann am Ende Rang 7 vorbei an den Playoffs, die dann vielleicht sogar eine Medaille hätten werden können. Aber das ist zwar, glaube ich, fürs Erste jetzt zu viel des Guten. Mit Kim Sutor und Sixten Totzek haben wir da ein gutes Team gefunden, denke ich, mit dem man erstmal ein bisschen arbeiten kann. Und schauen wir mal, wie da so die Reise weitergeht.
Ja, besonders, wenn ich sehe, dass Australien den Titel geholt hat. Mhm. Also sorry, wenn Australien beim Curling gewinnt, dann sollten wir irgendwann auch mal vorne mitmischen. Also das sehe ich absolut so. Und wie gesagt, du hast es gesagt, ich fand auch zwischendurch, dachte ich, opala, da geht was. Mhm. Lagen ja irgendwie, hatten 4 Siege und 2 Niederlagen auf dem Konto. Und dann vor den letzten 3 Spielen, da lagen sie in Reichweite der Playoffs. Und dann gab es 3 Niederlagen am Stück. Nehmen wir mit, haben ein bisschen was gelernt. Beim nächsten Mal sieht es besser aus. Aber spannende Geschichte, Curling ist wie immer. Am Wochenende habe ich schon wieder über Curling gesprochen. Auch mit einem ehemaligen Kollegen. Grüße gehen raus an Michael Schirp, den ich auf dem Weinfest bei mir in der Gegend traf und der mir erzählt hat, dass er in Cortina war mit seinen beiden erwachsenen Kindern schon, Jungs. Und die waren auch eigentlich nur beim Biathlon, dann wollten sie unbedingt zum Curling, weil sie den Hype mitbekommen haben, waren in Cortina in der Halle und haben es total abgefeiert. Haben es total abgefeiert, dass da auch parallel, er meinte, das wusste er nicht. Naja, dass da ja so viele Spiele parallel laufen und dass da immer was los ist. Also absolutes Highlight, schöne Geschichte. Curling bleibt in unserem Herzen und wird uns weiterverfolgen. Schade, dass die Wintersaison jetzt vorbei ist.
Ich bin froh, dass mein Curling-Influencer-Sein ein wenig Früchte trägt. Das freut mich sehr. Seit Jahren sitze ich hier und sage Curling, Curling, Curling. Endlich findet das so ein bisschen seinen Rahmen. Ganz zu können wir den Wintersport noch nicht machen, deswegen habe ich gesagt, erstmal, ich glaube, wir haben jetzt 2 Wochen Pause und dann steht nochmal ein richtiges Highlight an, nämlich die Eishockey-WM. Jens, da gucken wir dann später in diesem Jahr nochmal drauf. Wann startet, müsste Mitte Mai irgendwann losgehen, ne?
Genau.
Ich habe mich schon verabredet mit einem Eishockey-Experten aus Deutschland, der bekannt sein sollte und ab und zu mal auch vor der Kamera steht, ein bisschen was wegmoderiert. Er ist bekannt aus diesem Podcast auch. Da sollte dann eine Sonderfolge kommen zu dem, was bei der Eishockey-WM passiert.
Ich habe eine Ahnung, wer es ist. Ja.
Eine Idee? Okay. Ja. Naja, dann sag erstmal nichts. Es soll eine Überraschung werden.
Sehr gut.
So viel also dazu, was diese Woche passiert ist. Und wir schauen ein bisschen, was diese Woche ansteht. Oh. Oder hast du noch was?
Fällt dir noch was ein? Florian Lipowitz, Tour de Romandie.
Sehr gut. Wäre ich jetzt, wäre eine andere Etappe gefahren, okay, sagen wir so. Ja. Ich wäre über den Giro d'Italia gegangen, der diese Woche nämlich anfängt und hätte dann nochmal kurz einen Schwenk gemacht zur Tour de Romandie. Aber dann lass uns doch direkt darüber sprechen, wenn wir dabei sind. Und da ist Florian Lipowitz, ich muss sagen, stark auf Rang 2 gefahren. Problem hat er auch. Es gibt einen vor ihm, der im Moment einfach Weltklasse ist, an denen im Moment keiner vorbeikommt, egal ob es ein Tagesrennen ist, ob es eine Etappe ist, ob es ein Mehrtagesrennen ist. Tadej Pogacar fährt vorne weg.
Hat 4 von 5 Etappen gewonnen bei der Tour de Romandie.
Ich glaube nur, das Zeitfahren hat er nicht gewonnen. Da kommt im Moment keiner vorbei, aber Florian Lipowitz fährt stark mit, bietet ihm zumindest ein wenig die Stirn und fährt auf Rang 2 bei der Tour de Romandie.
Best of the rest quasi. Insgesamt Gesamtwertung 35 Sekunden nur hinter Tadej Pogacar und die anderen waren alle schon über 2 Minuten weg. Also passt. Ich glaube, Tadej Pogacar hat auch größten Respekt vor Florian Lipowitz. Das sagt er immer wieder und da können wir uns auf einen heißen Radsport-Sommer freuen.
Auf jeden Fall. Die zwei sind nicht dabei beim Giro d'Italia, der am Freitag startet. Und das ist die erste Hammer-Tour in diesem Jahr. Immer so ein bisschen vorgeblinkelt, muss man schon sagen. Vorher diese Klassiker und so, die Eintagesrennen. Sobald der Giro startet, geht dann die Radsportsaison so richtig los. Und die krassesten Favoriten sind nicht dabei. Das bedeutet also, dass der Fokus eher auf Vuelta und Tour de France steht. Deswegen Florian Lipowitz und Tadej Pogacar da auch nicht dabei, sonst wären sie das Rennen wahrscheinlich auch nicht mitgefahren. Top-Favorit da für den Giro wahrscheinlich Jonas Vingegaard, der mit von den Top-Favoriten ein bisschen alleine dasteht und da sollte, wenn alles gut läuft, er das Ding nach Hause fahren, so muss man das schon sagen.
Noch was aus Radsportsicht. Das Wochenende war der Radklassiker Eschborn-Frankfurt. Wer hat gewonnen? Konsti.
Georg Zimmermann.
Georg Zimmermann. Ja, geil, oder?
Richtig gut. Also das macht wirklich auch immer Spaß, das zu schauen. Und Radsport vor Ort ist auch ein bisschen nerdy, muss man sagen. Es ist ein bisschen was für Liebhaber, wenn man sich den Radsport vor Ort anschaut, weil du wirklich teilweise 2 Stunden wartest, ist ja eine abgesperrte Strecke, du kannst nicht viel machen, wartest 2 Stunden darauf, dass sie vorbeiheizen, dann kommen sie mit ihren 60, 70 Sachen an dir vorbeigeheizt und dann ist für dich vor Ort auch schon wieder rum. Das ist, also wenn man vor Ort ist in Frankfurt, dann ist das natürlich immer ein bisschen, bisschen ernüchternd, wenn man dann an der Strecke steht, muss man schon sagen. Wobei es in Frankfurt ganz gut gelöst ist, weil es da ein gewisser Rundkurs ist und man sieht sie nicht nur einmal, sondern ein, zweimal mehr. Das ist schon ganz gut. Aber das über den Fernseher zu schauen, das macht schon riesig Spaß. Und eine besonders schöne Statistik finde ich da, ich glaube 2001 war der Vergleich, dort gab es 500 Starter bei dem Jedermann-Rennen.
Ja, so. Okay.
Und dieses Jahr waren es, glaube ich, 12.000 Starter. Das zeigt schon was da so passiert im Radsport. Und das ist natürlich super, allein wenn wir darauf schauen, dass natürlich der Spitzensport auch immer den Breitensport ein bisschen anspornen soll. Und vielleicht haben da Tadej Pogacar, Florian Lipowitz, all die ein bisschen einen Einfluss auch darauf, dass so viele Leute eben auch dann bei diesen Jedermann-Rennen mitmachen.
Sehr schön, sehr schön. So, jetzt haben wir den Ausblick schon gestartet. Was steht noch an?
Diese Woche steht außerdem noch an die Kleinkaliber-EM im kroatischen Osijek im Schießen. Und da muss man sagen, da ist die deutsche Creme de la Creme dabei, was das Schießen angeht. Anna Jansen, Maximilian Ulbricht, Dorin Wennekamp, also die Top-Names auf unser Schützenbund sind dabei. Und da geht auf jeden Fall was. Donnerstag geht's los. Da sind wir gespannt. Da wird es die ein oder andere Medaille geben. Da bin ich mir sicher.
Ja, sehr schön. Haben wir doch Bock drauf. Was ich noch gesehen habe, Squash-WM steht an.
Steht diese Woche schon an?
Konsti, wir müssen uns mehr in Squash reinfuchsen, weil Squash ja eine neue Sportart ist bei den Olympischen Spielen in Los Angeles. Die haben auch, ich glaube, die spielen sogar irgendwo auf dem Gelände der Universal Studios. Also mehr Hollywood und LA geht eigentlich nicht. Deswegen müssen wir uns da reinfuchsen.
Das ist crazy.
Wir packen mal ein Interview mit Rafael Kandra. Ich glaube, das ist unser bester deutscher Squash-Spieler aktuell. Den habe ich schon mal bei den World Games mitverfolgt. Da ist Squash ja immer mit dabei. Packen wir mal ein Interview auf teamdeutschland.de, würde ich sagen. Und dann blicken wir beim nächsten Mal zur Squash-WM.
Freitag geht's da natürlich los und ich kann so viel sagen, du hast ihn verfolgt, ich war vor Ort bei den World Games, beim Squash und wenn man beim Squash ist.
Ich sprach von 2017 World Games, so. Oder?
Ich war 20, wann war es? Letztes Jahr, 25 war ich bei den World Games und auch da war Squash im Programm und es war für mich die erste Erfahrung mit Squash und ich kann so viel versprechen, wenn man dann vor Ort ist, machen wir auch ab und zu mal Fotos, machen wir vieles von vor Ort und ich habe mich dann da hingesetzt, da wo man sich als Fotograf beim Squash hinsetzt und hatte
eine Scheibe? Hat man so ein kleines Loch in der
Plastik? Nee, war komplett ohne Scheibe, aber sie bolzen halt auf dich drauf, das muss man sagen. Wenn man sich diesen Squash-Kubik vorstellt, sitzt man als Fotograf dort, wo sie halt den Ball dagegen spielen und es tut Schläge. Also es ist unglaublich. Ich saß dann und habe gedacht, ich kann jetzt hier nicht Fotos machen. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn dieser Ball irgendwo gegen diese Scheibe haut. Das war wirklich krass, aber es war auch richtig cool, das vor Ort zu sehen. Eine gute Stimmung war da auch in den Hallen. Eine schnelle Sportart. Sehr, sehr cool. Also wir müssen uns da auf jeden Fall noch auf der Road to LA ein bisschen weiter reinfuchsen. Aber ich glaube, das schaffen wir schon. Sind da ja immer sehr nah dran. Bin ich mal gespannt, was da bei der Squash-WM bei rumkommt.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Werden wir einen Blick drauf werfen?
Auf jeden Fall.
Ich habe noch ein ganz kleines Highlight von letzter Woche, rückblickend. Hat auch ein bisschen noch was mit Winter zu tun. Und blicken ein bisschen über den Tellerrand zum Team Deutschland Paralympics. Und zwar haben sie sich getroffen, nochmal im Adidas Homeground. Da, wo eigentlich immer nur die Fußballer absteigen, hat Adidas CEO Björn Gulden, der bei den Paralympics im Deutschen Haus war, hat er einfach alle eingeladen. Hat gesagt, er ist doch total geil. Oder auch ihr seht euch hier nicht, ne? Weil es war ja auch bei den Paralympics gesplittet. Da war ein großer Teil war in Cortina, aber eben auch in Val di Fiemme beim Langlauf und Biathlon. Die Para-Eishockey-Sledge-Hockey-Jungs waren in Mailand. Da hat der Björn Gulden gesagt, ihr kommt einfach alle zum Adidas Homeground. Ich lade euch ein. Und das war letzte Woche, gibt beim Team Deutschland Paralympics auf dem Insta-Kanälen schöne Zusammenfassung. Ich glaube, die hatten richtig Spaß. Es war eine richtig schöne Veranstaltung mit Talks, mit Sport, mit Blick hinter die Kulissen bei Adidas, ins Adidas Historische Museum. Konsti, da wollen wir ja auch nochmal hin. Also wir wollten
da wollen wir eigentlich auch nochmal hin.
Eigentlich wollen wir einen Vlog machen und uns da ein paar nette alte Olympia-Outfits angucken. Da haben wir richtig Bock drauf. Also Adidas, wenn ihr zuhört, ladet uns ein, wir haben Bock. Aber da schaut mal rein, also sah super nice aus, waren auch ein paar Kollegen von uns da, wir müssen mal reinhören, wie es war. Ich glaube, es war super, super gute Stimmung und das ist das Schöne, nach so Olympischen Spielen, Saison vorbei, nochmal ein Get-Together, richtig schöne Sache.
Richtig, richtig coole Bilder, die dabei auch entstanden sind. Ich habe Bilder aus dem Pool gesehen. Es war natürlich auch perfektes Wetter dafür. Also ich glaube, das war eine gelungene Veranstaltung, die es da gab. Und vielleicht sollten wir uns da mal was abschauen für Team Deutschland. Mal schauen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Es ist natürlich, bei Team Deutschland ist die Größe nochmal eine andere.
Müsste Adi das anbauen, den ein bisschen erweitern. Das
anbauen, ja. Müssen wir in Büros schlafen, weil man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall muss man Danke sagen an Adidas, die da richtig coole Sachen machen. Letzte Woche haben sie schon einen Shoutout bekommen für den Marathonschuh, der unter 2 Stunden gelaufen ist. Also wir kommen aus dem Schwärmen nicht mehr raus bei unseren Partnern.
Sehr gut, sehr gut. Ansonsten, wer noch Bock hat, Tischtennis aktuell, wir feuern ein bisschen Tischtennis-Content. Du hast es ja am Anfang schon gesagt, wer hobbymäßig unterwegs ist. Wir haben Sabine Winter vor die Kamera bekommen und haben uns mal einen guten Aufschlag, einen guten Angriffsball etc. zeigen lassen. Deswegen schaut da bei uns auf dem Kanälen Team Deutschland vorbei, könnt ihr ein bisschen was lernen.
Wenn ihr generell mehr Infos haben wollt zu den EMs, WMs, die so anstehen oder anstanden, wo ihr die Ergebnisse ein bisschen wollt, schaut auch gerne bei teamdeutschland.de vorbei, da haben wir mal alles für euch parat. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als eine schöne Woche zu wünschen. Jens, kommt ihr alle gut durch die Woche?
Konsti.
Hast du noch was?
Ich bin ja parallel auf teamdeutschland.de gegangen.
Ja.
Leichtathletik, World Relays.
Das haben wir natürlich jetzt vergessen.
Das haben wir nicht vergessen. Das haben wir nicht vergessen. Das haben wir nicht vergessen. Das haben wir uns für den Schluss aufgespart. Und zwar gab es einen deutschen Rekord.
Den habe ich nicht gelesen. Aber guck mal, da sind wir auf teamdeutschland.de schon wieder pünktlicher als alle anderen. Hast du bei Sportschau und sowas, findest du sowas nicht? Nee. Ja, ich habe es gelesen. Und vor allem die Männer die Männer in der Staffel haben überzeugt, holen, glaube ich, einen dritten Platz, wenn ich richtig liege.
Ja, dritter Platz, 4x100 Meter.
Also da ein kleines Ausrufezeichen von unseren Männern. Die Frauen in der neuen Besetzung haben ein bisschen rumexperimentiert und sind, glaube ich, nur auf Platz 6 oder 7 gelaufen. Da also, ja.
Rang 6, genau.
Genau. Immer noch Top-Ergebnis dafür, wenn man ein bisschen rumspielt. Man hat, glaube ich, auch den Start ein wenig verpasst mit einer schlechten Reaktionszeit. Alles gut. Wir haben Gina Lückenkämper noch im Team, die das, glaube ich, ein bisschen von vorne weg ein bisschen managt. Dahinter haben wir, ich glaube, Rebecca Haas ist auch noch etabliert. 2 neue mit dabei. Das ist also, ja, ein bisschen im Wandel. Die Frauenstaffel, die ja erfolgsverwöhnt ist aus den letzten Jahren. Also fing ja an bei den European Championships in München, über Paris und auch bei der WM. Also das ist irre, was unsere Staffelfrauen da geleistet haben in den letzten Jahren. Da also jetzt ein kleiner Umbruch und dann schauen wir mal, wie das ein bisschen weitergeht. Und es gab einen deutschen Rekord, Jens. Von wem denn?
Das habe ich ja gesagt. 4x100 Meter der Männer im Vorlauf. Okay. Kevin Kranz, Marvin Schulte, Owen Ansa und Lukas Ansa Prepra sind in 37,67 im Vorlauf deutschen Rekord gelaufen und dann im Finale auf Platz 3. Freue ich mich total, dass die Männer, die ja immer so ein bisschen im Schatten standen der schnellen Frauen, dass sie da auch aufholen, mit dabei sind und dass sie eben auch kein One-Hit-Wonder sind wir, der Owen Unser gesagt hat, mit dem deutschen Rekord, sondern dass sie es im Finale dann auch nochmal auf die Bahn bekommen haben. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. Gut, dass wir das noch...
Gut, dass du das noch schnell gefunden hast.
Dass das nicht untergegangen ist.
Beim Tipp befolgt hast, nochmal auf teamdeutschland.de zu schauen. Sehr gut. Ja, Leichtathletik-WM, ich glaube im September dann in diesem Jahr, da freue ich mich auch schon drauf. Leichtathletik-Wettkämpfe immer einfach besonders zu verfolgen, das macht riesig Spaß, wenn man sich da den ganzen Tag so ein bisschen reinnerden kann. Da haben wir auf jeden Fall Bock. So, Jens, wenn du nichts Neues hast noch. Nee,
das war's.
Würde ich hier sagen, zum zweiten Mal. Schönen Dank, dass du heute dabei warst. Ich wünsche eine schöne Woche. Kommt gut durch die Woche. Macht's gut und tschüss.
Bleibt sportlich. Bis dahin. Ciao und tschüss.
Bleibt sportlich. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Team D Studios. Moderation Konstantin Füller.